Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit dabei Bastian alias Fenris Board Games und
Phil alias The Hop Meeple. Und wir haben einen wunderbaren Gast oder Gastin am Start, und zwar die
Felicitas Pomerening. Wobei ich einfach sagen würde, ich bin die Feli. Und genau, das ist einfacher als mein ganzer Name.
Grüß dich, Feli.
Ja, grüß dich. Jetzt hat er mich hier ganz schnell mal überquatscht.
Verzeihung, ich wollte dich tatkräftig unterstützen, da du ja heute etwas angeschlagen bist.
Genau, du wolltest mich schonen. Ja, ich habe nämlich was von der Messe mitgebracht, und das waren nicht nur Spiele. Ich habe mir natürlich auch noch schöner Corona eingefangen. Deswegen bin ich heute klinge ich ein wenig anders als sonst. Aber ja, und kann nicht ganz so viel quasseln, aber das kann ja filtern heute filtern.
Ich gebe mein Bestes. So, jetzt müssen wir uns fragen, wer ist denn die Feli? Die Feli ist die Autorin von dem Spiel Epi, von dem Abenteuerspiel Epi, was wir heute auch mal kurz vorstellen möchten und auch dich fragen oder von dir erfahren möchten, wie das denn war, das Spiel dazu entwickeln und einfach ein bisschen, ja, von dir zu hören und zu lernen, wie man ein Spiel entwickelt. Wir fangen ganz traditionell an mit jedem unserer Gäste mit einer schnellen Brettrunde, liebe Feli. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und bitte dich da relativ schnell drauf zu antworten, dass unsere Hörer und auch wir dich einschätzen können, wie du denn am Spieltisch oder was man von dir am Spieltisch erwarten darf.
Für die Antwort gibt es nur 3 Sekunden. Nein.
Genau, fangen wir schnell an. Was ist dein Lieblingsspiel?
Time Stories.
Hast du nachts schon von Brettspielen geträumt?
Bestimmt.
Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Oh. Hauptfigur in einem Brettspiel.
Das müsste Epi sein.
Natürlich Epi. Vielen Dank. Ja, Epi natürlich.
Mit welcher Berühmtheit möchtest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Emma Thompson. Soll ich das immer erklären oder nur so ganz kurz schnell antworten?
Also wenn du dann eine Erklärung hast, kannst du dir natürlich auch zum Besten geben.
Also Emma Thompson ist ja die Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, ob die so bekannt ist. Doch, ich hoffe schon. Ne? Also
doch,
die war ja sogar in Harry Potter. Also spätestens dann ist, finde ich, einfach so eine ganz tolle Frau, die ich super inspirierend und super stark finde und die auch einfach so witzig ist. Ich glaube, die wäre einfach witzig und ich mag es. Ich bin nicht so die Strategin beim Brettspielen. Ich mag es, wenn es eine gesellige Runde ist und wenn man viel lacht beim Spielen.
Das erklärt auch dein Lieblingsspiel. Das größte No-Go für dich am Spieletisch?
Ja, eben genau dieses in Stille dasitzen, während einer ewig nachdenkt, was er oder natürlich was sie als nächstes macht, weil man ganz lange strategisch nachdenken muss und jeden Spielzug lange durchdenken muss und alle anderen müssen nur geduldig warten.
Das kennen wir nur zu gut. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, brauchst du noch länger, sonst gehe ich bügeln. Genau. Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Ja.
Ist es süß oder salzig?
Ich mag gerne die Mischung. Also wir haben immer M&Ms, aber auch immer Chips.
Ja. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Eine Brettspiel-Zauberkraft?
Oder Superkraft, ja. Geht aufs Gleiche raus.
Welche wäre das?
Du bist dann doch ziemlich in der Harry Potter-Welt, ja.
Also meinst du jetzt so, wenn ich eine Zauberkraft hätte, die es normalerweise in Brettspielen wie gibt, wenn ich die im echten Leben hätte, meinst du das?
So oder eine Superkraft bzw. Zauberkraft, die dir beim Brettspiel helfen würde?
Beim Spielen. Also, ich fände eigentlich total cool, wenn man die Zauberkraft in echt hätte, dass man es halt nochmal probieren kann. Das wäre sehr cool. Oder wenn man gucken kann, ne, wie bei Time Stories, so, okay, der Weg war nicht so cool. Wir fangen nochmal von vorne an und dann benutzen wir mal den anderen Weg. Das fände ich im echten Leben natürlich einfach grandios. Gar nicht so sehr, weil ich immer finde, oh, ich bereue Dinge und will sie nochmal anders machen können, sondern weil ich einfach unglaublich neugierig wäre, wie manchmal Sachen auch anders einfach werden, wenn ich an einer bestimmten Stelle was anders gemacht hätte. Einfach diese Vielfalt im echten Leben, das wäre, finde ich, fantastisch.
Tatsächlich. Ich würde es tatsächlich für ein paar Sachen nehmen, die ich bald bereut habe. Aber
Ja, das natürlich ja, auch. Aber,
also, ja. Was ist dein Lieblingsthema bei Brettspielen?
Mein Lieblingsthema gerne so Richtung Science Fiction oder irgendwas mit magischen Elementen.
Cool. Deine Spielerfarbe?
Gelb.
Würfel oder Karten? Was ist dir lieber?
Oh, eigentlich Karten. Weil der Würfel halt doch ja zu viel Glück ist und man bei Karten mehr auswählen kann und pures Glück. Also ich habe zwar gesagt strategisch und so viel Nachdenken geht mir manchmal auf den Keks, aber das bedeutet nicht, dass ich das toll finde, wenn alles so komplett einfach nur
random ist.
Eben, genau, das mag ich dann wiederum auch nicht. Das ist mir zu langweilig.
Kann ich nachvollziehen. Oder viele von uns können das nachvollziehen. Ja. Nee, sehr schön. Dann schließen wir hier die Brettrunde.
Ja, gut, jetzt kann ich auch ganz schön.
Na. Genau, dann würden wir doch gleich mal kurz anfangen, mal Epi vorzustellen. Es ist ein, wie schon eingangs gesagt, ein Abenteuerbuch von Lookout. Es ist ein sogenanntes Paper-Point-and-Click-Spiel. Wir spielen Epi, was ein aktuell noch am Anfang ein Geist ist und was das Leben einer Familie auf den Kopf stellt. Jetzt muss ich überlegen,
jetzt darfst du nichts mehr erzählen.
Ja, genau, richtig. Und jetzt fange ich an zu spoilern. Nein, ich kann ja kurz erklären, was man da genau macht oder was man sich unter einen Paper-Point-and-Click vorstellen kann. Man hat dann entsprechend eine rote Sichtfolie und startet mit ein paar Karten und dann hat man eben eine Geschichte, die man entsprechend folgt und man muss dann halt bestimmte Sachen, wie bei alten Computerspielen, falls man das noch kennt, in den Point-and-Click-Adventuren, eben kombinieren. Und das macht man eben hier mit Karten, die auf zwei Seiten eben Zahlen und Nummern haben und die kann man dann eben in einer Liste eben nachschauen, ob die Kombination gut war oder nicht. Das wird teilweise auch sehr lustig kommentiert, so, nee, das geht jetzt gar nicht, etc. Oder ist es eben quasi etwas, was man verbindet und dann kriegt man was Neues heraus an der Stelle. Man hat verschiedene Schauplätze, sei das jetzt das Zimmer von einem der Kinder, die in diesem Buch vorkommen, oder sei es irgendein Außenbereich. Genau. Es ist ein Familienspiel an der Stelle, eher ein Familien-Kinderspiel, je nachdem, wie man es spielen möchte, was ich persönlich super cool fand. Ich habe das Spiel angefangen, mit meiner Tochter zu spielen, bis meine Tochter mich so ein bisschen auf die Seite geschoben hat und gesagt, lass mich mal das machen. Bei der Beschreibung auf BGG finde ich es auch sehr, sehr schön. Achtung, dieses Spiel kann dein Kind dazu verleiten, zu lesen. Was es tatsächlich bei uns auch gemacht hat, was total schön war. Es war aber auch echt schön, sich zusammenzusetzen mit meiner Tochter und eben zu gucken, was kann man denn miteinander verbinden. Man kennt es vielleicht, also wenn man bei den anderen Spielen bei Lookout schaut, gibt es auch Cantaloupe. Cantaloupe ist dann aber eher so eine, sagen wir mal, erwachsenere Version davon mit ein paar derberen Sprüchen. Die Version hier finde ich sehr schön gestreamlined, entsprechend für Familien und gerade mit Kindern. Also da gab es wir haben viel gelacht, wir haben viel geschmunzelt, was extrem schön war mit einem kleinen, auch mit einem schönen Ende. Und man muss auch gleich von voran sagen, der Titel heißt ja auch gleich Epi Teil 1. Das Weltall ruft, also sprich, es ist auf mehrere Teile ausgelegt, wobei die Geschichte, die man hier hat, in sich abgeschlossen ist. Was auch sehr schön ist, ist einfach, dass es eine angenehme Spielzeit hat. Wir haben jetzt aber doch, na gut, mit Kindern dauert das dann entsprechend ein bisschen länger. Man spielt es auch nicht am Stück, was auch ganz cool ist. Ja, hast du es am Stück gespielt, Basti?
Ja, haben wir. Also wir haben die Zeit vergessen. Irgendwann waren wir um 12 Uhr abends und der Große saß immer noch daneben und hat gerätselt. Deswegen. Aber dann haben wir ihn doch ins Bett geschickt. Also wir konnten es nicht ganz am Stück. Am anderen Tag haben wir es dann sofort, ist er aufgestanden und gleich weitergespielt und so durchgezockt. Also
wie cool.
Aber Grunde genommen war schnell durch dann.
Aber das Durchgezockt kann ich tatsächlich aber auch bestätigen. Also ich habe meine Tochter selten erlebt, wie sie tatsächlich von selbst hingegangen ist und gesagt hat, ich möchte weiter. Ja. Also es war wirklich dieses, da war, dieser rote Faden wollte weiter erobert werden und es ist halt echt cool gemacht. Da gibt es ein paar Elemente, die auch die Schauplätze verändern, also permanent verändern, und das ist halt etwas, was dann halt auch wieder gerade für Kinder etwas ist, oh, da kann ich was machen und kann was verändern. Das hat da an der Stelle extrem Spaß gemacht. Was auch super ist, was bei den Cantaloupe-Büchern zumindest mal beim ersten nicht so toll war und auch beim zweiten, das war aber meine persönliche Meinung, es war das Hilfesystem. Und das Hilfesystem hier ist extrem gut, weil man, wenn man Schwierigkeiten hat, dann ist das wirklich so ausgelegt, dass es dich sehr stark und schnell unterstützt. Also es erzählt dir jetzt nicht gleich, was du machen sollst, aber es pointet dich in die richtige Richtung.
Wie oft hast du das gebraucht?
Nein, ich habe es nicht persönlich gebraucht. Meine Tochter hat es zweimal gebraucht und es war halt echt schön, dass sie dann selbst drauf kommen konnte. Ich hätte ja auch sagen können, hier, bitteschön, mach das so und so, aber mein Anspruch ist dann eher, nein, also meine Philosophie ist, wenn jemand Hunger hat, gib ihm Fisch, ernährst ihn für einen Tag, bring ihm das Fischen bei, ernährst ihn dann sein Leben lang. Und das ist bei der Erziehung meiner Tochter genauso. Also wenn sie die Möglichkeit hat, sich selbst zu helfen und da hinten halt so ein Register ist, dann soll sie auch die Transferleistung selbst schaffen, anstatt dass ich die mache. Deswegen haben wir da das 2-3 Mal genutzt und es war dann halt echt super, wie sie dann selbst schnell wieder hingegangen ist. Bei Cantaloupe habe ich es öfter nutzen müssen.
Cantaloupe habe ich nie gespielt, muss ich sagen. Ich habe es angefangen, ich bin bis zum, also ja, ich glaube, ich bin eine Seite weitergegangen und dann hatte ich keine Lust mehr. Also, das war jetzt bei Epi übrigens anders.
Ich weiß nicht, ob ich da reingrätschen.
Ja, selbstverständlich. Ja,
weil das ist tatsächlich so, ich habe ja mit dem Autor auch gesprochen von den Cantaloupe-Büchern und weil ihr jetzt auch eingangs so erstmal so, wie bist du überhaupt beim Spielen, mich gefragt habt, ne? Was mag man selbst beim Spielen gerne? Und das ist tatsächlich so, dass der Autor von Cantaloupe gesagt hat, dass er das selber will, dass man so stecken bleibt und dass man gar nicht vorwärts kommt. Und was ich persönlich jetzt eher frustrierend nennen würde, dafür hätte er wahrscheinlich irgendein positiveres Wort, weil ja das wohl als, also sehr spaßig empfindet selber auch beim Spielen und halt auch findet, dass diese traditionelleren, also was heißt die traditionelleren, die ursprünglichen Point-and-Click-Adventure am PC, genau, von denen das ja abgekupfert ist, dass die auch ja so sind. Oder absolut, er hat das empfunden beim Spielen und deswegen war das auch sogar sein Anspruch, dass seine Bücher eben genauso sind, weil ihm sehr wichtig war, dass seine Bücher in dieser Tonalität sind, dass schon der halbe Spaß ist, dass man sich so total zurückversetzt fühlt in diese Zeiten, in die man als Spieler oder Spielerin eben als jüngere Person wahrscheinlich am PC diese 80er, 90er Jahre Point-and-Click-Adventures gespielt hat. Jetzt ist es bei den Kindern so, dass ich erstens denke, dass das bei denen wahrscheinlich komplett wegfällt, weil die wenigsten werden das kennen und nostalgisch sich daran erinnern.
Nostalgie bei denen ist noch was anderes, genau, ja.
Und ich glaube auch, dass dieses Steckenbleiben und frustriert sein bei einem Kind halt wirklich sich auch, also für ein Kind sich ganz anders anfühlt. Und es fühlt sich halt auch für mich ganz anders. Also ich bin kein Fan davon, ganz persönlich. Und finde eben auch, man kann auch argumentieren, dass es für Kinder nicht so passend ist. Und deswegen habe ich das bei Epi einfach gar nicht drin. Also ich habe das absichtlich gar nicht verfolgt, dass man so stecken bleibt und so ganz fürchterlich viel rumraten muss oder alles ausprobieren muss, bis man mal irgendwie endlich weiterkommt. Das gibt's in Epi wirklich nicht, sondern mir war eigentlich wichtig, dass es so das meiste eigentlich logisch herleitbar ist, dass man, wenn man mitdenkt oder so, wenn man auch mal was jetzt falsch verbindet, dass man dann auch schon da einen Tipp bekommt und dass man wirklich so immer so ein Erfolgserlebnis hat, selbst wenn man vermeintlich gerade was falsch gemacht hat, hat man ein Erfolgserlebnis, weil man einen Tipp bekommen hat oder weil man,
genau,
in irgendeiner Form bekommt, hat man immer das Gefühl, man kommt weiter. Das fand ich, das wollte ich einfach so und deswegen auch dieser große Unterschied in der Tonalität.
Aber wie gesagt, das ist auch wunderbar umgesetzt, weil wir hatten tatsächlich diesen roten Faden, meine ich tatsächlich, du hast ihn komplett durch und du kommst da immer, also selbst wenn du dich mal kurz davon wegbewegst, bist du gleich wieder dran, als hättest du quasi nur noch eine kleine Kurve genommen, aber bist trotzdem quasi auf dieser doch relativ geradlinigen Geschichte. Und das ist bei Cantaloupe eben nicht, aber wie du sagst, ne, es ist eine unterschiedliche Klientel. Cantaloupe ist total nostalgisch. Ich mag das tatsächlich. Ich mochte es in Teil 1 und Teil 3. In Teil 2 mochte ich es nicht, weil das dann halt ein bisschen zu techy war oder tricky war. Genau. Aber das, wie gesagt, ist unterschiedliche Klientel. Und bei Epi war das dann entsprechend echt super, super gemacht. Die Figuren an sich waren auch total, also gerade Epi ist total lebendig. Also wie zu sehen, als ich meine Tochter gesehen habe, wie sie da halt sich tatsächlich mit Epi dann, wie soll ich sagen, verbunden hatte. Das war also und auch gedacht hatte, das war echt schön. Also da ist dann entsprechend auch Leben dahinter. Tatsächlich ein Spiel, was ich auch weiterempfehle, was ich auch verschenke, gerade an Kids, die jetzt so unsere Große ist 9, aber ich glaube so zwischen 8 und 12 ist das eigentlich echt super, um das selbst zu entdecken. Alles darüber hinaus weiß ich jetzt nicht, da ich habe keine Kinder über 12, aber ich glaube, da ist zumindest mal meines Erachtens der Sweet Spot und einfach auch die Kids ein bisschen mehr ans Lesen zu bekommen. Jetzt habe ich mit meiner Tochter mit dem Lesen kein Problem, aber das hat extrem Spaß gemacht. Wir haben knapp 10 Stunden, also 10 Stunden dran gesessen. Das war jetzt auch relativ kurz, aber das über mehrere Tage. Dann war es dann halt entsprechend auch. Lustig war, dass meine Tochter sich auch Notizen gemacht hat. Was habe ich alles getan? Was muss ich noch machen? Oder was will ich noch machen? Das war echt cool. Genau. Das als ganz kleine Review. Es ist unkonventionell, gerade als Brettspieler. Ich würde es auch gar nicht in diese Kategorie Brettspiel zu sehr reindrücken wollen. Es ist ein Spiel, es ist ein interaktives Buch. Es ist die schönere Variante von interaktiven Büchern, dieses Paper Point and Click. Ich habe früher, kennt ihr vielleicht, diese Bücher gehabt, wo du vorhin gesagt hast, ja, dass man wieder anfangen kann und wieder einen Weg dann anders gehen kann. Yeah. Da gab es ja immer diese Bücher und da hast du halt eine Nummer gehabt und musst dich entscheiden, jetzt kannst du die nach rechts oder nach links bewegen, jetzt musst du, schlag die Seite 500 auf und lies Absatz XY.
Du bist tot.
Genau. Das war's. Und dann kannst du wieder anfangen und denkst so, wo bin ich falsch abgewogen? Ja, ne? Genau. Das hat auch Spaß gemacht damals. Aber das hier ist halt definitiv einmal eine Weiterentwicklung, einmal hinsichtlich, du hast halt schöne Bilder, du bist schön bebildert, es sind auch da verschiedene Wege hin.
Und also du da, hast wenn halt ich die- da ganz kurz einhaken darf, vielleicht, ja. Da bin ich auch einfach so glücklich mit. Also der Grafiker heißt Andy Elkerton, das ist ein Schotte. In den schottischen Highlands sitzt tatsächlich, was ich auch ganz romantisch finde. Und wir haben, ja, heutzutage ist das ja echt mit den Tools ganz super. Wir haben wirklich ganz viel kommuniziert, trotz unserer Entfernung. Und genau, er hat immer die Bilder hochgeladen und ich konnte da immer mit ihm drüber sprechen, wie die vielleicht irgendwie hier und da anders aussehen könnten. Und dann hat er das auch immer ganz toll angepasst. Aber die waren auch von vornherein einfach schon auf jeden Fall in die richtige Richtung gehend. Und das Endprodukt, ich bin so begeistert davon, wie er das gemacht hat. Und genau deswegen wollte ich nur sehr gerne einwerfen, weil ich da einfach ganz toll finde, wie er das gemacht hat. Das ist auch auf halt eine andere Grafik als Cantaloupe. Und also ich finde auch die Grafik von Cantaloupe richtig cool. Ja. Darum geht es mir nicht. Aber ich finde einfach schön, dass wir mit Andy Elkerton auch auf der grafischen Ebene eine andere Tonalität haben, weil das natürlich dann in sich auch stimmig ist. Also ich finde, dass die Grafik einfach genau passt zu dem, was auch der Text und die Story da macht. Und das ist wirklich ganz großartig. Ich bin da ganz dankbar. Finde ganz toll, was der Andy da gemacht hat.
Danke, dass du das nochmal unterstreichst, weil ich finde, wir vergessen allzu oft auch wirklich die Designer, also nicht die Autoren, sondern die Illustratoren da zu benennen, die dann eben ja auch einen ganz, ganz großen Anteil an einem Spiel haben, die auch neben quasi der Handlung auch das Leben, das Visuelle eben reinbringen. Und das schön, dass du nochmal da an der Stelle unterstrichen hast. Genau, mehr möchte ich, wie gesagt, nicht sagen, weil es ist extrem schnell was gespoilert und das möchte ich an der Stelle nicht. Entdeckt es gerne selbst an der Stelle, wie gesagt. Eine Empfehlung von mir. Magst du noch was sagen zu dem Spiel, Basti? Ich meine, ihr habt's ja durchgerockt innerhalb
von... Ja, wir haben es durchgerockt. Ja, vor allem hat es uns genauso in den Bann gezogen. Also wir waren da auch. Wir haben total die Zeit vergessen bei dem Spiel, muss ich sagen. Und hat mich schon ein bisschen so Sime the Sorcerer, Monkey Island Vibes hatte ich. Klar, man hatte dieses Festhängen. Es war schon eher einfacher als jetzt so die damaligen und Cantaloupe wahrscheinlich, aber da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich es ja selber nicht gespielt habe. Da hatte mich das Thema einfach nicht angesprochen, deswegen war das halt irgendwie nicht so meins. Ich mag eher so dieses Lustige, ich meine, das hatte Cantaloupe ja auch eingebaut, aber es war irgendwie nicht so meins. Und das bei Epi, doch, ich fand es schön. So, das wäre jetzt so meine Sache dazu.
Schön, freut mich. Cool.
Wann dürfen wir uns denn auf Teil 2 freuen? Also, soll ich für meine Tochter fragen?
Nächstes Jahr soll Teil 2 rauskommen, grob im Sommer. Genauer steht das noch nicht fest, aber im Sommer soll es rauskommen.
Hm. Ist es dann auf noch mehr als Teil 2 ausgelegt?
Also es kann auch ein Teil 3 geben, ja, darauf ist es ausgelegt, ja. Ich schreibe daran jetzt im Moment nicht. Also Teil 2 ist schon fertig geschrieben und Teil 3 ist vom Konzept her schon stehend, ist aber noch nicht fertig geschrieben. Aber genau, vom Konzept her würde es danach noch weitergehen.
Dann bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Wo?
Ich meine natürlich, mein Sohn ist sehr gespannt.
Na, also gerade an vielleicht die Hörerinnen und Hörer. Also meine Tochter hat momentan eine Phase, dass sie gar keine konfrontative Spiele spielt. Sie möchte mit mir keine Spiele spielen, die konfrontativ sind.
Die Phase hat mein Sohn schon immer, seitdem er auf der Welt ist.
Ja, es ist halt auch schwierig. Ja, man möchte quasi gegen die Eltern dann irgendwie sich beweisen oder wie auch immer. Und dann geht das vielleicht nicht. Ist ja auch immer, ne? Also wenn nicht nur ganz viel Glück involviert ist, was leider bei vielen Kinderspielen so der Fall ist. Und dann ist halt so ein kooperatives Spiel halt echt super. Und du kannst das hier wirklich kooperativ machen. Du kannst dich aber auch, ne, also quasi das Kind hinführen und wenn es dann quasi drin ist, dann halt auch wieder loslassen und dann nur reinspringen, wenn du Unterstützung brauchst. Das ist halt echt cool. Schön zu wissen, dass das dann entsprechend noch weitergeht. Dann können wir doch gleich mal übergehen und dann fragen, du hast ja schon ein paar Blitzlichter reingegeben, wie du das Ganze entwickelt hast, aber vielleicht die Frage, wie kam es denn dazu? Ich weiß ja von dir, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, dass du in der, sag mal, Spieleindustrie ja auch tätig bist, aber da eher im digitalen Bereich als im analogen. Und du bist auch Autorin. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Also wie bist du jetzt quasi zum Brettspiel oder zu Lookout gekommen? Und war das jetzt etwas, was aus deiner Feder stammt? Oder ist das quasi ein gemeinsames Projekt gewesen? Kannst du uns da vielleicht ein paar Insights geben?
Ja, also die Mechanik habe ich nicht erfunden. Die hat tatsächlich der Cantaloupe-Autor, Findeisen heißt der, ne? Mhm. Fällt mir, weil ich bin mit Namen ganz schlecht, aber ja. Genau, also die Mechanik gab es schon, die habe ich nicht erfunden. Aber genau, ich bin Autorin von Romanen, also ich nenne die mittlerweile ganz normale Romane, um die von eben dem interaktiven Epi zu unterscheiden. Genau, und ich habe aber auch schon lange für eine Computerspielfirma gearbeitet, Totally Not Aliens heißen die, deren Computerspiel ist dieses Jahr auch rausgekommen. Genau, das heißt, das interaktive Erzählen kenne ich schon und auch das nichtlineare Erzählen. Genau, das heißt, ich habe das schon immer parallel gehabt, Buch und Interaktivität nichtlinear. Und dann hat Lookout mich gefragt, ob ich eben diese Mechanik nehmen wollen würde oder für genau im selben Stil, auch über 3 Bände, das war von Anfang an auch die Idee, eine Geschichte schreiben würde. Und die Idee war, dass ich eine Geschichte schreiben würde, die so mehr meinen bisherigen Romanen entsprochen hätte, was bedeutet hätte, dass die Zielgruppe, also dass es vielleicht so etwas Romantisches gewesen wäre oder etwas über das Leben von Frauen, das hätte so gepasst. Und das fand ich aber irgendwie gar nicht, weiß nicht, das hat mich irgendwie in den ersten Moment nicht inspiriert. Ich fand auf jeden Fall die Mechanik ganz toll und die Idee ganz toll, damit zu arbeiten, aber meine Idee war dann nicht, da irgendwie eine Liebesgeschichte oder sowas zu schreiben, sondern ich hatte von Anfang an das Gefühl, das wäre großartig, was für die ganze Familie zu machen. Kommt sicher auch nicht von ungefähr. Ich habe ja auch 3 Kinder und wir spielen mit der ganzen Familie auch immer ganz viel und sehr gerne auch alle zusammen. Also am liebsten auch Spiele, wo man wirklich auch eine große Altersspanne unter einen Hut bekommt. Und das war mit Epi dann auch so ein bisschen mein Ziel, dass man die ganze Familie eigentlich an einen Tisch bekommt und zusammen spielen kann mit so einer Story. Und Epi ist mir dann wirklich einfach zugeflogen. Also das ist dann einfach wenn man dann eben inspiriert ist, also so geht es mir als Autorin, dann fließt es auch einfach. Und so war das bei mir bei Epi. Ich habe da wirklich gar nicht viel drüber nachgedacht. Das ist einfach da gewesen und einfach gekommen. Und ich habe das runtergeschrieben und bin dann zu Lookout zurück und habe gemeint, so, das ist jetzt eigentlich nicht, was ihr erwartet habt, aber schaut mal, das wäre, was ich vorschlagen würde. Und es war so cool. Die haben sich so, waren ganz offen dafür, haben sich das angeguckt und haben dann auch sofort Ja gesagt. Es war absolut unkompliziert und auch von Anfang an eine ganz tolle Zusammenarbeit mit den Redakteuren, mit denen ich dann ins Projekt eingestiegen bin und die mich auch die ganze Zeit begleitet haben und auch bei der Grafik, ne, weil wir es gerade davon hatten. Also auch die Redakteure darf man eigentlich nicht vergessen, auch eine ganz große Rolle gespielt in dem Prozess. Auch das Hilfesystem zum Beispiel ist von den Redakteuren, also von Lookout selbst. Dass das dann alles funktioniert, da muss man ganz viel testen, da muss man immer wieder anpassen. Freut mich auch total, dass das jetzt lobend erwähnt wurde, weil da wirklich auch viel Arbeit drin steckt. Und auch da natürlich uns wichtig ist, dass gerade eben Kinder eben nicht frustriert sind, sondern so einen kleinen Tipp bekommen und dann vielleicht sogar nochmal einen Tipp bekommen, wenn sie nochmal gucken. Ne? So ist das Hilfesystem ja aufgebaut. Man kriegt mehrere Tipps, bevor man dann ganz klar gesagt bekommt, was man nun machen soll. Genau, total schön zu hören, dass du gerade erzählt hast, dass das genauso funktioniert hat. Genau, so kam das. Ja.
Was hat dich denn beeinflusst? Also gibt's da, ich verstehe, ne, dass diese Geschichte dir quasi dann so zugeflogen ist. Also zugeflogen ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Du weißt, was ich meine. Also, dass diese Geschichte aus deinem Gefühl heraus eben entstanden ist, dass du was für die Familie machen möchtest. Aber gibt es zur Figur von Epi, jetzt ohne so viel zu verraten, eben irgendetwas, wo du sagen kannst, wie wurdest du beeinflusst, dass du eben diesen Epi dann entwickelt hast?
Man denkt natürlich immer, man ist selber einfach nur ein totales Genie. Unabhängig von allem. Aber nein, also auf jeden Fall, ich denke, dass mich ganz viel beeinflusst hat. Also meine Kinder haben auch schon so Deponia und also Monkey Island haben sie, glaube ich, dann doch nicht gespielt, aber von Deponia, was ja auch ähnlich funktioniert, sind sie große Fans, haben sie sogar schon mehrfach gespielt. Dann habe ich also auch ganz präsent genau, welche Stellen sie da besonders lustig fanden, ne, was wie funktioniert. Kenne aber selber auch Monkey Island, also ich kenne auch diese Point-and-Click-Adventure. Ich komme selbst ganz ursprünglich aus der Filmwissenschaft und ja, ich glaube schon auch, dass Geistergeschichten dann auch noch so ganz viel 3 Fragezeichen. Man würde jetzt denken, wie passt das? Aber passt tatsächlich doch schon auch, weil davon hatten wir es jetzt bisher noch gar nicht. Aber Epi ist ja eigentlich rätselbasiertes Erzählen. Genau. Also man muss ja ständig Rätsel lösen. Und ich glaube schon, dass mit den 3 Fragezeichen aufgewachsen zu sein, da auch wiederum reingespielt hat. Also im Endeffekt eigentlich ganz viel ist da bestimmt am Ende zusammengekommen. Warum Epi jetzt genau so aussieht, das hat dann eigentlich tatsächlich mehr mit dem Grafiker zu tun. Also tatsächlich sah Epi zum Beispiel am Anfang ganz anders aus und erst da habe ich auch gemerkt, erst als mir quasi ein falsches Bild gezeigt wurde, habe ich so gemerkt, nee, das soll es nicht sein. Und dann der 2. Entwurf war es dann einfach. War aber viel einfacher, darüber zu sprechen, was man nicht möchte, als von Anfang an zu erklären, was man eigentlich möchte, weil das ist zum Beispiel auch total spannend, wenn man eigentlich eher Romane schreibt oder beim Computerspiel ist es auch so, dass ich da grafisch eigentlich nicht mitrede, sondern wirklich nur die Stories, also die Dialoge schreibe oder Backstories zu Figuren oder Figuren überhaupt kreiere. Aber das war das erste Mal, dass ich so zu allen Sachen, die ich erfunden habe, sagen musste, wie soll das denn aussehen? Und ich dachte immer, Mann, oh Mann, keine Ahnung.
Not my job.
Ja, und der sagt, also Andy Elkerton hat dann halt auch gesagt, beziehungsweise auch die Redakteurin, ja, du musst aber alles sagen, also weil der Grafiker macht halt nur, der braucht irgendeine Anweisung, der macht nicht einfach irgendwas und vor allem konnte der ja den Text gar nicht lesen, der war ja auf Deutsch in dem Moment nur. Also jetzt gibt es ja Epi auf Deutsch und Englisch. Die Übersetzung ist aber tatsächlich erst passiert, nachdem Andy Elkerton schon angefangen hat, dran zu arbeiten. Das heißt, der konnte auch nicht einfach den Text mal lesen und dann sich halt selbst Gedanken machen, sondern er musste zu jedem Bild, das er gemacht hat, eine kleine Beschreibung bekommen. Und ja, das war total spannend, wie gesagt, für mich selbst auch zu merken, wie sehr man, wenn man, ich sag mal, nur Autorin normalerweise ist, also sehr textlich immer nur arbeitet, gar nicht unbedingt zu allen Dingen, die im Text vorkommen, immer weiß, wie sehen die ganz genau aus. Auch zu dem bei den Figuren.
Ja, ist ja genau. diese Iterationsschleifen haben ja auch dazu sicherlich auch dazu geführt, dass du bestimmte Textpassagen auch nochmal abgeändert hattest, oder? Also zumindest mal stelle ich mir das vor, weil wenn du eben sagst, ja, das erste Bild war ein komplett anderes von Epi als quasi der zweite Entwurf, der das dann wurde, dass man dann auch plötzlich anfangen muss, es vielleicht etwas anders zu erzählen, weil ne, andere Haare oder anderes Verhalten, andere Verhaltensmuster, weil es jetzt ja plötzlich was anderes ist oder sich weiterentwickeln kann. Ich stelle mir das sehr spannend vor. Also ist das dann entsprechend auch so oder stelle ich mir das jetzt an der Stelle zu, sagen wir mal, romantisch vor?
Doch, ich finde das wirklich auch, also wie gesagt, ich habe ja auch schon Epi 2 jetzt geschrieben und da hatte ich dann wiederum ja komplett sehr konkrete Grafiken im Kopf, weil es ja dieselben Figuren sind. Und das fand ich dann spannend, weil ich dann plötzlich merkte, wie ich beim Schreiben jetzt doch auch natürlich genau dieses Bild vor Augen habe und dann natürlich auch, wie du jetzt sagst, zum Beispiel mit einem bestimmten Accessoire oder mit vielleicht einer Haarfarbe plötzlich auch im Text dann spiele vielleicht, was dieses Konkrete halt mir gegeben hat. Also das ist, ja, also ich finde das auch ganz spannend, die Zusammenarbeit und was, wie das eine das andere befruchtet. Auf jeden Fall, ja. Also fand auch für mich total spannend zu sehen, wie das Arbeiten an Epi 2 generell sich ganz anders angefühlt hat als Epi 1.
Würdest du sagen, dass bei Teil 2 es etwas eingeengter ist? Weil das stelle ich mir zum Beispiel jetzt vor. Also Teil 1 ist ja quasi am Anfang alles offen. Und dann entwickelt sich's ja quasi zum Endprodukt hin und es wird ja quasi immer die Bahn, die du hast, du kannst weniger ausbrechen, weil da ja schon sehr viel vorgegeben ist. Und ein Teil 2 baut ja genau auf diese Verengung auf. Und es wird ja dann tendenziell ja eher enger und nicht wieder größer, weil du keinen Optionsraum mehr, außer du hast natürlich so einen Twist, aber bitte nicht spoilern, drin, dass du dann wieder ganz weit aufmachen kannst. Aber fühlt sich das dann entsprechend auch so an, dass man eben in gewisser Weise eingeengt ist oder hilft das sogar?
Also ich fand beides. Also ich finde zum einen, bei Epi 1 war es so, dass ich einfach erstmal so losgelegt habe und sehr so geschrieben habe, wie ich das auch bei den Computerspielen mache, für die ich schreibe. Das heißt, ich hatte eine sehr große Nichtlinearität am Anfang drin. Sehr viele Abzweigungen, auch sehr viele, so dass es verschiedene Lösungen zu einem Rätsel gibt und man eben über verschiedene Wege auch weiterkommen kann, was zum Beispiel bedeutet hätte, dass man auch vielleicht manche Wege gar nicht gegangen wäre. Also sogar recht viele Wege vielleicht gar nicht gegangen wäre und trotzdem zum Ende hätte kommen können. Und da hat der Verlag mir dann gesagt, das ist halt es ist ja natürlich komplett analog und es wird alles gedruckt. Und das ist einfach, du brauchst so viele Seiten, du brauchst so viel Text, wenn du das auf diese Weise machst, wenn du so viele Abzweigungen ständig hast. Und wir wollten aber natürlich immer, dass der Text, der zu einem Schauplatz gehört, ist immer genau auf einer Seite neben dem Schauplatz. Und das ist, ne, weil du gerade vom Einengen sprichst, das war so etwas, was ich erst wirklich kapiert habe, als ich eigentlich schon sehr tief im Prozess war. Wir haben dann sogar noch über mögliche andere Produktionsmöglichkeiten gesprochen. Wir haben kurz überlegt, ob man die Seite irgendwie aufklappt, dass man viel mehr Text unterbringen kann, als eben bei Cantaloupe, also eben bei dieser Vorgabe, die sie dann erstmal hatten. Also wie gesagt, der Verlag ist wirklich sehr offen und ne, man konnte immer gut miteinander sprechen, aber wir sind dann auch gemeinsam dazu gekommen zu sagen, nee, man muss wirklich einfach tatsächlich viel streichen. Wir haben ziemlich viel gestrichen, was ich eigentlich für Epi 1 geschrieben habe. Der Text ist dann viel weniger geworden, einfach weil ich da eben auch erstmal lernen musste, wie ist das, wenn das gedruckt wird, was bedeutet das konkret? Und vor allem für Kinder wollen wir eine bestimmte Schriftgröße einhalten. Mhm. Das heißt, es durfte auch nicht so winzig klein werden, wie das teilweise bei Cantaloupe sogar ist. Das kam dann sogar noch, ich sag jetzt mal, erschwerend hinzu, weil das unterm Strich noch weniger Text erlaubt. Das war zum einen etwas. Und bei Epi 2, ja, das stimmt, man ist dann quasi von Anfang an eingeengter, wenn man so will. Aber ich fand es eigentlich befreiend, weil ich von Anfang an wusste, ich weiß jetzt, wie es geht sozusagen. Wir haben mit Epi 1 so ein bisschen zusammen gelernt. Und mit Epi 2 bin ich gleich gestartet. Das ging gleich viel schneller. Und ich finde so, als Autorin finde ich eigentlich so, quasi Leitplanken zu haben, gar nicht immer nur schlecht. Das kann auch ein Stück weit befreiend sein. Und ich finde, es war auch es hat mir ermöglicht, den Text genau so zu schreiben, die Story dann genau so zu entwickeln, wie es halt genau für diese Produktionsbedingungen gut passt. Mhm. Und ich persönlich finde Epi 2 noch besser als Epi 1. Ich finde, da ist ein Twist drin, da ist was ganz Neues drin, was in Epi 1 nicht drin ist, was dann auch nochmal ich finde es sehr kreativ. So komisch, wenn man das über seinen eigenen Charme sagt, aber ja, so empfinde ich es. Ich mag wirklich sehr, was da passiert und finde eigentlich, dass es ja einfach auch durch den Twist, den ich jetzt nicht verraten will, der in der Story passiert, ist eine unglaubliche kreative Freiheit da in der Story. Und das heißt, dass da, ich sag mal, viel verrücktere Sachen passieren als in Epi 1 und ich glaube, dass man da nochmal auf eine ganz andere Weise sehr viel Spaß dran haben kann und hoffentlich wird. Ja.
Vielen Dank, dass ich jetzt ein Jahr warten darf. Nee, unheimlich interessant, dass du halt auch da diese Freiheit einmal von Lookout, vom Lookout Verlag hast, dich da auszuprobieren, dass sie dich da auch, dass sie auch dieses Vertrauen dann entgegengebracht haben, weil es ja auch für die Zeit und Geld Produkt unterstreicht, dass sich das sehr gut gefügt hat. Also
ja,
auf jeden Fall. Und wenn du das auch nochmal weiterführen konntest, jetzt in einem Teil 2, ist das ja, bin sehr gespannt. Also mit diesem Twist, den ich auch gehofft habe, dass der kommt.
Ja. Und wir haben auch was noch geändert. Also in Teil 1 gibt es ja Sticker. Du hast es vorhin kurz gesagt, man verändert die Schauplätze. Das passiert mit Stickern und die sind auch wieder ablösbar, weil uns ganz wichtig ist, dass man das Spiel mehrfach spielen kann. Man kann es dann zum Beispiel weitergeben oder vielleicht hat man auch einfach Lust, es selber nochmal zu spielen. Und wir hatten in manchen Rezensionen jetzt das Feedback, dass das mit den Stickern teilweise nicht so gut funktionieren würde, wenn man sie wieder ablöst.
Das muss ich tatsächlich unterschreiben. Ich war jetzt nicht darauf, hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich die wirklich ablösen könnte.
Ja,
Also Moment, wenn du sie drauf machst und nach kurzer Zeit wieder runter machst, gebe ich dir recht. Aber wenn sie halt mal drauf sind, ein paar Tage drauf sind, dann kriegst du auch nicht mehr ab. Also nicht mehr so, dass es sauber ausschaut. Was ich jetzt aber an der Stelle jetzt nicht so schlimm empfand, aber wie du sagst, ja, das wäre mein Kritikpunkt bei vielen, zum Beispiel Exit-Spielen, dass du die dann einmal nutzt, das Ganze ausschneidest und dann hast ein Produkt für die Tonne.
Genau, das ist natürlich immer doof, ne? Auf gar keinen Fall. Das heißt, man kann Epi 1 natürlich auch spielen ohne die Sticker, also natürlich mit den Stickern, aber ohne sie tatsächlich zu stickern, weil die sehen ja eigentlich aus wie Spielkarten und man kann es halt von der Spielkarte ablösen und dann ist es halt der Sticker, den man stickert. Also man kann es auch ohne zu stickern spielen, sage ich mal. Mhm. Das vielleicht noch so als Tipp, wenn man jetzt auch hier funktioniert vielleicht nicht so gut, dann vielleicht einfach ohne Sticker, mit Sticker, wenn ihr wisst,
haben wir auch gemacht. Wir haben dann die kleinen Heftklammern quasi genommen und an die Seite dran gesetzt und dann hast du quasi immer, konntest das immer wieder abmachen und dranhalten, wenn du halt entsprechend was verändern oder nachlesen wolltest.
Genau. Und bei Epi 2 haben wir nämlich tatsächlich dann auch nicht mehr die Sticker, darauf wollte ich eigentlich hinaus, also auch von wegen Flexibilität und offen sein und immer lernen, also da hat auch der Verlag jetzt ganz viel geguckt, nimmt man irgendwie andere Sticker, da wurde jetzt nochmal ganz viel recherchiert, obwohl wir auch schon bei den Stickern, schon bei Epi 1 voll viel geguckt haben, aber es ist wirklich eine sehr schwierige Geschichte und wir haben jetzt entschieden, uns ist auf jeden Fall wichtiger, dass da halt nicht irgendwie blöde Sachen passieren und Leute sagen, ach Mensch, das ist irgendwie nicht cool. Deswegen wird es bei Epi 2 dann zwar natürlich auch diese Overlays geben, so heißt das, also diese Karten, mit denen man den Schauplatz verändert, weil das ist einfach für die Spielmechanik total wichtig und auch, ja, würde ich vom Erzählerischen her auf keinen Fall drauf verzichten wollen, aber man wird eben nicht mehr kleben.
Oh nein, ich klebe so gerne.
Wirklich? Oh, Mensch. Ja, also das
ich habe alle voll gestickert.
Weil das ja, also in Canteloup stickert man ja auch schon nicht, da sind es auch nur Karten.
Genau.
Und es war tatsächlich die Idee, jetzt bei Epi da Sticker zu nehmen, weil ich kenne das von meinen Kindern, also gerade als die noch jünger waren oder mein Jüngster ist ja auch noch recht klein. Es gibt ja diese Spielbücher, wo man mit Stickern spielt, also wo man einfach so ein Buch hat und das ist einfach ein Wohnzimmer und man hat so eine Couch und eine Uhr und dann stickert man das da rein. Das fanden die alle drei in einem gewissen Alter halt einfach so cool.
Das fanden meine Kinder alle super.
Ja.
Meine auch. Und ich muss auch sagen, dass meine Tochter sich nicht daran gestört hat, dass sie jetzt hier was ins Heft kleben musste. Das fand sie mega. Ich bin aber dann gewesen, ja, eigentlich ist doch schade, weil, genau.
Genau, das ist halt so die Sache. Also der Spaß beim Stickern ist sicher da, aber die Idee war eigentlich, dass man halt wunderbar und problemlos die ablösen kann und wiederverwenden kann und das ist alles total unproblematisch wäre und das ist halt leider nicht jetzt bei allen so, da eben entsprechend das Feedback und genau, da hat Lookout dann jetzt, und ich finde es auch richtig entschieden, dass das dann es einfach nicht das Richtige ist. Ja. Aber schön, dass du sagst, es hat dir gefallen. Das finde ich ja ganz schön, weil es natürlich auch uns sehr leid hat zu hören, dass manche dann die Sticker nicht gut fanden. Das ist auch, ja.
Ich finde die Sticker super. Ich sticker eh alles gerne. Also so
gesehen. Sorry, was hast du gesagt?
Ich finde Stickern immer super. Mein Sohn auch, deswegen, also da geht das.
Okay. Wie alt ist dein Sohn?
Mein Sohn ist 10.
Ah ja, okay. Cool, bis 12 aufgeblieben und gespielt. Das finde ich eine total schöne Story.
Ja, fällt mir total. Wir haben die Zeit total vergessen. Wir dachten so, komm, fangen wir an, spielen wir, machen wir Spieleabend. Wir haben immer so einen Familienabend, wo wir dann was spielen und dann, ja, gucken wir auf die Uhr, 11:30. Ah, ja komm, aber das spielen wir jetzt noch zu Ende, aber 12.
Ja. Wie lange hat denn die Entwicklung gedauert bis zum fertigen Spiel? Also von der ersten Idee bis quasi zum, ja, zur Abgabe, wo du sagst so, my work is done, ich bin durch. Wahrscheinlich gibt es dann noch eine Zeit dahinter mit dem ganzen Drucken und ich weiß nicht, ob du beim Layout etc. noch dabei warst. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen erzählen.
Also ich glaube, das war so ein Jahr hat das gedauert, mit allem drum und dran. Also ich war auch ein bisschen bei der Übersetzung noch, da habe ich nochmal drüber gelesen auch. Also das war auch nochmal so ein Schritt. Und ich habe es auch getestet. Also das Ganze ist erst komplett digital umgesetzt worden, wie ein kleines Computerspiel sozusagen, wo wir uns durchklicken konnten. Dann haben wir das erstmal alles getestet und das war auch total wichtig. Danach habe ich noch ziemlich viel geändert, weil da einfach doch ziemlich viel nochmal rauskam irgendwie.
Im Webbrowser macht ihr das, ne?
Ja, genau.
Genau. Ich durfte Cantaloupe nämlich auch Probe oder Spiel, weil ich einer der Spieltester, genau. Fand ja, cool. diese Art und Weise, das zu machen, echt gut.
Ja,
da kannst du ja schnell was verändern etc.
Und, genau, ja. Erstmal nur dieser Webbrowser, genau, dieses digitale Testspiel und da haben wir wirklich viele Punkte gehabt, die wir dann nochmal angefangen, also wo ich dann auch nochmal einfach neu geschrieben habe oder was einfach nur anfassen musste, weil natürlich will man keine Sackgassen haben. Man will nicht, dass man irgendwas macht oder dass irgendwas passt, man nimmt irgendeinen Gegenstand weg und dann später im Text hätte man den da nochmal holen sollen. Also man denkt, das passiert einem nicht, aber ja, das merkt man dann doch erst beim Testen, dass hier und da doch noch so kleine Sachen beim Schreiben einem da so quasi, ja, Fehler passieren. Und dann das gerade zu ziehen, also das war so eine Sache. Und dann haben wir einen Druckprototypen gehabt und den auch nochmal getestet. Und den habe ich auch mit Kindern zusammen getestet. Also ich habe Kinder spielen lassen und saß daneben und habe nur zugeguckt und habe dann auch geguckt, wo kommen sie nicht vorwärts oder welchen Gag verstehen sie vielleicht auch nicht oder welches Wort verstehen sie vielleicht auch einfach gar nicht. Solche Sachen. Oder halt auch da nochmal von wegen Sackgasse oder tatsächlich richtige Schnitzer, richtige Fehler, die auf jeden Fall raus müssen. Gab tatsächlich auch da immer noch welche, erstaunlicherweise. Also testen auf jeden Fall ganz wichtig. Genau. Also alles in allem dann schon ein Jahr, würde ich sagen. Ja, und dann war das aber eigentlich von meiner Seite fertig, dann wurde es halt nur gedruckt und so weiter. Damit habe ich dann nicht mehr so viel zu tun gehabt. Genau, das war dann alles über Lookout, beziehungsweise Asmodee.
Wie war denn das Gefühl, das fertige Ding in der Hand zu halten? Oder wie ist das Gefühl, wenn du das in irgendeinem Laden dann auch entsprechend siehst in der Auslage?
Das ist einfach immer schön. Also das ist schwer zu beschreiben. Es ist das erste Mal, dass ich beim Cover und bei der Grafik so viel mitreden konnte. Also zum Beispiel bei meinen Romanen durfte ich bei keinem Cover sagen, wie das aussehen soll und ich durfte auch nicht irgendwas ablehnen oder so. Bei einem einzigen Cover konnte ich sagen, könnt ihr bitte die Silhouette von der Frau ein bisschen breiter machen, die ist viel zu dünn. Das haben sie zum Glück dann auch gemacht, aber sonst ist es eigentlich immer so, dass die Cover irgendwie halt gemacht werden, auch sogar die Titel oft nicht so sind, wie ich es vielleicht machen würde. Und deswegen ist das manchmal dann ganz gar nicht so einfach, das dann im Regal zu sehen oder das in der Hand zu halten. Und bei Epi war es wirklich, ich kann sagen, es war zum ersten Mal so, dass ich einfach nur komplett stolz drauf bin und das einfach nur schön finde und toll finde. Also in jeder Hinsicht einfach. Ich mag, wie sich das anfühlt, ich mag, wie das aussieht, ich mag, wie das funktioniert. ich bin komplett, ich stehe komplett hinter der Story und hinter diesen Figuren. Und das ist einfach, das ist total wertvoll, finde ich. Dass, ja, wenn man als Autorin sagen kann, ne, das mag ich komplett. Da ist nichts dran, was ich gerne ändern würde. Außer natürlich, dass die Sticker funktionieren. das habe ich im ersten Moment ja nicht gewusst, als ich es in der Hand gehalten habe. Da dachte ich, perfekt, perfekt.
Na, genau. Ich glaube, das perfekte Produkt gibt es nicht, aber das hier ist schon verdammt nah dran.
Oh.
Aber krass, ich wusste gar nicht, dass du jetzt bei den anderen Büchern, bei den Büchern, die du geschrieben hast, da als Autorin, oder dass das scheinbar Usus ist, dass man da als Autor gar keine so große Einflussmöglichkeiten aufs Cover haben oder hat.
Also es gibt sicher Unterschiede. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt eine J.K. Rowling auf jeden Fall alles bestimmen darf und keine Ahnung, aber ja, in der Liga schreibe ich nicht und genau, es gibt ein Buch, das ist komplett pink, das wollte ich eigentlich nicht pink und wurde aber komplett pink.
Ja, also ich finde es halt schwierig, weil die Hauptarbeit daran ist halt quasi deine geistige Arbeit, die du da reingesteckt hast, um das Buch quasi zu vollenden. Alles andere ist jetzt mal nur plastisch gesagt Verpackung. Aber wenn du da keinen Einfluss drauf hast, also es fühlt sich jetzt, also in meiner empathischen Art fühlt sich das jetzt nicht so schön an, wenn du quasi hier ein Produkt vor dir stehen hast, den du so lange gearbeitet hast und dann eben dich nicht damit identifizieren kannst, ich finde das Gefühl schwierig.
Ja, ist es auch. Ja, also das ist, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch großes Pech hatte. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde ich mich schrecklich schämen für die Cover meiner Bücher. Es ist halt einfach, dass manche Romane, die ich geschrieben habe, dann so in die Schiene Frauenliteratur geschoben wurden und da fängt es schon mal bei mir an. Ich finde, dass Frauenliteratur sollte es gar nicht geben. Also ich finde es schon allein ärgerlich, dass es dieses Wort gibt. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn ich in Buchladen gehe, wo es dieses Wort sogar auf einem Regal zu lesen gibt und dann da eben auch größtenteils pinke Bücher stehen in diesem Regal. Und das finde ich, also so viele Aspekte davon finde ich einfach so schrecklich falsch. Und dann selber quasi in diese Welt gepusht zu werden und quasi sie dann ja mitzutragen zu sollen, das war halt einfach sehr unglücklich. Das ist halt einfach, weil ich als Autorin Bücher geschrieben habe über weibliche Protagonistinnen. Das war es eigentlich. Das war schon der Punkt, wo es dann zur Frauenliteratur wurde, was auch dann direkt meine Kritik an eben diesem Begriff ist, weil ein Autor, der über einen männlichen Protagonisten schreibt, ist Weltliteratur.
Ja, man wird dann halt schnell in so ein sprichwörtliches Regal gedrückt, ne?
Ja, und das ist einfach das, Quatsch. Also ich, ja.
Ja.
Aber das ist natürlich ein, ja, was anderes. Aber genau, weil du gefragt hast, wie hat sich das angefühlt? Also ich fand, geht auch nicht vorbei. Also das ist immer noch so, dass wenn ich das irgendwo entdecke oder wenn ihr jetzt auch einfach erzählt, wie ihr es gespielt habt und wie ihr das fandet, das fühlt sich einfach so schön an. Also das geht mir natürlich bei meinen Romanen genauso oder auch beim Computerspiel. Wenn jemand sagt, dass es gut ist, dann freut mich das natürlich auch total. Auf jeden Fall. Bei Epi ist einfach auch besonders spannend, glaube ich, weil es ja für mich jetzt das erste Mal ist, dass ich für diese Branche geschrieben habe. Das heißt, für mich ist zum Beispiel auch total neu, dass ich auf eine Spielmesse gehe, nicht als Besucherin, sondern dass ich zum Beispiel mal einen Stand habe oder mal da eine Präsentation gebe und dann so in dieser Hinsicht damit, ja, also da eine Welt entdecke, die mir auch total Spaß macht und total gefällt. Also ich weiß nicht, mir ging das so, ich hatte irgendwie mit der Leipziger Buchmesse zu tun und da war das ganz schwer, irgendwie da irgendwie eine Lesung zu machen. Und parallel hatte ich dann, ich glaube, das war damals Hildesheim spielt, hatte ich mit den Leuten von Hildesheim spielt zu tun, also mit einer Spielemesse da im hohen Norden. Und das war alles so nett und die haben sich so gefreut und dann bin ich da hingegangen und die ganze Messe war so schön und alle, die da waren, das war einfach unglaublich, hatte so eine familiäre Stimmung und ich glaube, vielleicht ist gut. Wer jetzt gerade auf Essen war, wird denken, okay, familiär ist das vielleicht nicht mehr, weil das so riesig geworden ist. Aber diese XYZ-Spielt-Messe-Form, die kennt ihr ja vielleicht auch, ja. Die sind ja viel kleiner, diese Spielmessen. Und ich habe da immer den Eindruck, ich gehe da wirklich sehr gerne hin mittlerweile und auch, weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ja, tatsächlich lieber eigentlich als zu essen, weil ich finde, das ist jedes Mal eigentlich ein tolles Erlebnis. Das sind einfach, ja, wie gesagt, diese familiäre Stimmung.
Genau,
alle sind einfach happy, dass du da bist. Was jetzt nicht heißt, dass sonst nicht interessante Leute da wären, sind auch sonst ganz tolle Spielemacher und Macherinnen da und tolle Stände und ein tolles Programm, aber es ist einfach schön und nett und auf dem Boden geblieben irgendwie. Ich glaube, das ist, was mir gefällt, weswegen ich auch eingangs das gesagt habe mit Leipzig, die Leipziger Buchmesse, da hat man so das Gefühl, die Leute haben irgendwie vergessen, worum es eigentlich geht, dass es um die Geschichten und die Bücher geht und
Ich glaube tatsächlich.
Irgendwie keine Ahnung, ja, Geld letztendlich.
Ja, ich glaube, dass gerade die Großen oder das Essen sicherlich auch, also die Spiel sicherlich auch mittlerweile so ein Kandidat. Ich meine, bei Büchern, es kommen pro Jahr zwischen 60.000 und 80.000 Bücher raus. Da ist eine riesige Konkurrenzmaschinerie dahinter. Da ist quasi, geht's sehr stark Volumen, 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 Volumen. Das ist die Spiel auch. Jetzt nicht negativ gesagt, es ist halt auch schön, ne? Es ist eine andere Art Messe. Wenn man dann halt viel Auswahl hat, internationale Auswahl und gerade diese kleinen, es sind ja keine Messen. Ich glaube, das ist auch nochmal der große Unterschied. Das sind eher Conventions, ne? Dass man sich halt dann trifft und da ist quasi eher das Spielen im Vordergrund und du hast da zwar Verlage da, aber jetzt nicht so viele wie jetzt auf einer Messe. Das ist halt dann familiärer und schöner und ja, man kommt dann auch viel eher ins Gespräch. Also auch klar ist es auch in einer solchen Halle laut, aber nicht so laut wie jetzt in so einer Mega-Halle mit 20.000, 30.000 Menschen in einer Halle oder mehr. Also ich wollte gerade sagen, du kennst es ja. Oder du warst ja live dabei. Ich konnte ja letzte Woche nicht. Ich bin immer noch traurig. Genau, aber das kann ich nachvollziehen. Wir sind als Brettspieler ja immer auch eine sehr sympathische und sehr kontaktfreudige
Ja, Spezies kontaktfreudig Mensch. Kann ich bestätigen.
Ja, genau. Corona. Ja, die Vor- und Nachteile. Die Vor- und Nachteile von Brettspielen.
Das ist sehr herzlich.
Wobei ich jetzt auch zugeben muss, also ich meine, bevor ich jetzt irgendwie sage, die Spiel ist doof oder so, die Spiel ist natürlich trotzdem auch irgendwie so toll, dass am Anfang, als wir eigentlich dachten, Epiteil 1 kommt kurz vor der Spiel letzten Jahres raus und wir dann eigentlich dachten, wir wären mit Epi 1 dann auch auf der Spiel und würden es da groß zum allerersten Mal präsentieren, da fand ich das schon auch ganz toll und hätte, glaube ich, wenn das geklappt hätte, das wäre, glaube ich, auch so ein unglaublich stolzer Moment gewesen. Einfach nur deswegen, weil ich halt schon so oft einfach auf die Spiel gegangen bin als private Besucherin und dann dort das eigene Spiel so präsentieren zu können, das wäre wirklich so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen gewesen. Also das, ja, möchte ich jetzt nicht so tun, als fände ich das nicht so. Also die Spiel ist natürlich schon einfach die Messe. Und da dann das Spiel präsentieren zu können, wäre schon toll gewesen. Und dann hat das leider nicht geklappt wegen EU-Sachen und Liefersachen. Genau, ich weiß nicht, ob das interessant ist. Also die EU, irgendwie irgendein Amt hat gefunden, dass die Spiralbindung am Anfang nicht sicher genug war und das als Spielzeug gewertet werden kann. Was bedeutet, es muss wie ein Spielzeug also auch sicher sein? Was bedeutet, wenn man es zweckentfremdet, muss die Spiralbindung so sicher sein, dass man sich halt nicht damit ins Auge pieksen kann?
Ich überprüfe sie gerade.
Ja, es wurde nochmal umgebogen.
Sie ist sehr robust.
Ja, sie wurde dann nochmal angefasst tatsächlich und komplett so umgebogen, dass man sich nicht ins Auge pieksen kann, wenn man das Buch wie ein Spielzeug, also sonst was damit macht. Aber dieses Umbiegen hat eben diesen Termin von der Spiel überschritt. Also dadurch war es dann nicht vor der Spiel in Deutschland.
Wer nimmt ein Buch und piekst sich ins Auge? Na, ist egal. Das sind andere Fragen.
Es reicht ja nur, dass es einem passiert und dann hast du eben ein Problem. Dementsprechend ist das eben Regularium. Aber ich meine, du hast ja erst vorhin gesagt, Teil 2 soll im Sommer nächsten Jahres rauskommen. Vielleicht wird das ja etwas für die nächste Spiel. Also,
stimmt. Also nach wie vor fände ich es ganz toll. Also auch wenn ich, wie gesagt, die kleinen Conventions heißen die dann, was dazu gelernt. Ja, so ein bisschen, ja, einfach auch sehr angenehm und sehr nett finde. Aber ja, stimmt, Epi 2 auf der Spiel zu präsentieren, das wäre was.
Dann treffen wir uns dort nächstes Jahr.
sag's nicht zu laut. Ja, geht's wieder nicht.
Ich werde mich einfach 3 Wochen davor in Watte einpacken
Und da bist du so anfällig, dass du sofort einmal rausgehst. Schnupfen, das war's.
Bei Schnupfen wäre mir das wurscht. Feli, welche war denn die größte Herausforderung? Oder welche, vielleicht nicht die Herausforderung, was war der größte Downer, wie man so schön sagt, während der Entwicklung? Gab es einen Moment, wo du hättest alles hinwerfen wollen oder der extrem frustrierend war?
Also das war eigentlich eben, als ich quasi nichts mehr in der Hand hatte, also von wegen hinwerfen war da nicht mehr, sondern das war eben diese Verzögerung dann im Ausliefertermin. Also dass nachdem man fertig war und schon dachte, es geht los und wir sind dann auf der Spiel und dann auch noch andere Termine waren da schon geplant, Lesungen, und dann hieß es, ja, nee, dauert noch eine Weile, und dann musste ich die Lesungen alle verschieben oder absagen. Das war kein schöner Moment. Aber das ist ja natürlich ein Luxusproblem. Es kam dann ja raus, ne? Es hat sich nur verschoben. Aber so dieser erste so, ja, nee, es kommt jetzt doch nicht. Das war so, oh nein. Oh, okay. Und dann halt allen Bescheid sagen, ja, nee, ich kann nicht zu euch kommen. Und dann auch halt so ganze Vorweihnachtszeit, die man da so schön überall Epi gezeigt hätte, komplett halt verpasst. Und dann ist es ja im Januar rausgekommen, und ich habe dann halt gesagt, ja, also ich muss die Lesung verschieben, aber ich könnte dann im Januar die Lesung machen. Und dann haben alle so gesagt, Januar, oh, das ist so saure Gurkenzeit, nee, da, das wird gar nichts bringen. Und das war dann so, oh nein, mir sind so die schlechtesten Voraussetzungen für dieses tolle Spiel und wegen Sachen, die ich ja selbst überhaupt nicht in der Hand habe und eigentlich auch niemand jetzt so groß in der Hand hatte. Also man hätte höchstens sagen können, man hält es dann absichtlich noch mehr extra zurück und bringt es dann, keine Ahnung, zu Ostern oder so. Aber es kam dann halt im Januar. Ich glaube, es ist so ungefähr der schlechteste Monat für irgendetwas. Ja, da kam es raus.
Ohne. Auf der anderen Seite ist ja dann Neustart ins neue Jahr.
Ja.
Wobei wir als Brettspieler ja eigentlich die neue Saison hat jetzt wieder angefangen nach dem Spiel. Genau.
Andere Zeitrechnung.
Genau, richtig.
Für uns war ja auch schon Weihnachten.
Hast du denn andere Spiele noch in der Pipeline? Jetzt, wo du Blut geleckt hast in der Brettspielszene als Autorin, dich da auch etablierst, hast du da jetzt Ambitionen, da weiterzumachen? Also ich weiß jetzt nicht, also natürlich jetzt hier mit Epi 2, das wäre das eine, aber dass du vielleicht auch drüber nachdenkst, andere Spiele zu machen.
Also auf jeden Fall, ich habe total Lust, weiterhin auch für die Branche zu schreiben. Ich habe jetzt im Moment angefangen, einen Jugendroman zu schreiben, also da bin ich im Moment dran. Würde auch sagen, dass Epi das auch mit initiiert hat auf gewisse Weise. Also einfach Epi war ja das erste Mal, dass ich für Kinder geschrieben habe, also nicht für Erwachsene, und einfach ja zu sehen und zu erleben, wie das funktioniert hat, hat mir auch den Mut gegeben, eben jetzt Jugendroman zu schreiben und auch das ja einfach nochmal eine andere Zielgruppe, als ich bisher hatte. Und ich will aber auf jeden Fall weiterhin, gefällt mir das total, eben in verschiedenen Medien aktiv zu sein und gar nicht so sehr auf eine Sache zu beschränken. Also ich fände es total schön, wenn Epi jetzt nicht so ein kleiner Ausflug in analoge Spiele war, sondern das wirklich auch weitergeht. Und jetzt irgendwie plötzlich auch ein ganz anderes Spiel zu erfinden mit einer anderen Mechanik, ich weiß gar nicht, also könnte ich mir letztendlich auch vorstellen, aber ich glaube, was wirklich noch naheliegender ist, ist, dass ich mit dieser Mechanik der Paper Point and Click Adventure noch weitere Geschichten erzähle. Das wäre wirklich, hätte ich total Lust drauf. Ich finde wirklich, dass es eine tolle Spielmechanik ist und dass man so viele Möglichkeiten damit hätte. Und das würde ich wirklich auch gerne weiterhin machen.
Klingt cool. Wie sieht denn eigentlich so ein Kreativprozess aus? Also man stellt sich ja Schreiberlinge immer gern so vor, dass sie sich dann in dem Kreativprozess in warmen Wollsöckchen einpacken und am Kaminfeuer dann zu Stift und Papier greifen oder das Laptop aufmachen und da anfangen zu tippen und dabei einen schönen Kamillentee trinken. Ich überspanne das jetzt absichtlich, aber wie sieht das denn bei dir aus? Wie schreibst du? Ist das immer so etwas zwischen Tür und Angel? Setzt du dich dann wirklich 8 Stunden dran? Wie sieht denn dieser Kreativprozess bei dir konkret aus?
Also ich glaube, vor den Kindern, also bevor ich Kinder bekommen habe, sah das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen so aus, wie man sich das auch gerne so vorstellt. Ich habe auch ganz viel zum Beispiel nachts geschrieben und gearbeitet und wo es gerade gepasst hat und wo ich mich gerade gut hinsetzen konnte. Aber jetzt durch die Kinder muss der Alltag auf eine bestimmte Weise funktionieren. Ich muss zu bestimmten Uhrzeiten irgendwo sein. Und deswegen mache ich das echt gerne, dass ich habe ein Zimmer in einer Bürogemeinschaft, beziehungsweise einen Tisch, das Zimmer teile ich mir noch mit anderen. Und dann gibt es noch mehr Zimmer, wo noch mehr Leute sitzen. Und das heißt, also ich habe einen Ort, an den ich gehe und ich arbeite dort und dann gehe ich auch nach Hause. Und das hat auch dazu geführt, dass ich relativ wenig noch zu Hause arbeite und auch eigentlich gar nicht mehr nachts arbeite, weil ich ja nachts dann eigentlich zu Hause bin. Genau, das hat sich irgendwie total verändert und das fühlt sich aber auch gut an, weil ich mag dieses aus dem Haus gehen, zur Arbeit gehen. Also ich habe das auch schon viel gemacht, dass ich aus dem Haus gegangen bin und in einem Café gearbeitet habe. Also das, wie gesagt, vielleicht mehr so dieses Bild, was man auch manchmal so von so kreativen Prozessen hat. Also das habe ich schon auch gemacht. Aber es ist natürlich einfach praktisch, wenn ich ins Büro gehe, dann habe ich da einfach meinen Kram. Ich habe zum Beispiel einen ganz großen Monitor da. Leute finden das immer interessant, der steht hochkant, weil ich halt dann mein Textdokument so komplett von oben bis unten habe. Und dann schließe ich meinen Laptop an und dann habe ich mehrere Bildschirme und dann kann ich da einfach besser arbeiten. Und wir hatten es vorhin von Lautstärke. Also ich habe da entweder Ruhe oder kann da, wenn ich will, aber auch laut meine eigene Musik anmachen. Das kann ich im Café. Okay, da kann ich natürlich mit Kopfhörern. Aber im Café ist man, ich habe gemerkt, ich bin jetzt doch auch oft abgelenkt, wenn da irgendwas passiert. Man gewöhnt sich dann auch an sowas. Also ich habe mich sehr daran gewöhnt, diese Umgebung zu haben und bin da sehr dankbar. Ich mag auch sehr gerne, dass ich da von anderen kreativen Menschen umgeben bin. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie Kollegen zu haben, weil Autoren zu sein und dieser kreative Schreibprozess, du hast gerade, glaube ich, gesagt, du stellst dir, man hat so eine romantische Vorstellung, das ist so das Wort, aber es ist eigentlich auch eine sehr einsame Arbeit. Man ist sehr mit sich allein. Und ich mag das sehr gerne, dass ich dann da auch mit anderen Leuten in Kontakt komme und immer wieder neue Leute kennenlerne. Finde das auch total wichtig für einen kreativen Job, dass man viel mit Leuten in Kontakt kommt, immer wieder neue Menschen kennenlernt. Und ja, deswegen, also mein Prozess ist tatsächlich, dass ich eigentlich ins Büro gehe und da schreibe. Ja.
Der kreative Safe Space, wie man so schön sagt. Genau. Aber kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man das an der Stelle eben braucht, kennt der ein oder andere ja sicherlich auch, wenn von der Arbeit, wenn man dann entsprechend was Größeres vorbereiten muss, dass man sich dann entsprechend einsperrt, um dann eben ja alleine mit seinen Gedanken zu sein und das Ganze umzusetzen. Aber auf der anderen Seite braucht man eben auch die Kollegen, die einem auch mal helfen, da rausgerissen zu werden. Und das hilft ja auch nochmal ein paar Blockaden zu lösen. Oder manchmal verrennt man sich ja auch in Gedanken. Das ist im Schreiben sicherlich auch so.
Ich finde auch immer aber ganz lustig, also das mache ich natürlich, wenn ich schreiben muss, dann gehe ich ins Büro und schreibe. Aber weil du gerade sagst, manchmal muss man so Sachen durchdenken. Manchmal gehe ich auch spazieren oder sitze irgendwo und gucke ins Leere. Und das ist dann auch, ich arbeite gerade. Was, glaube ich, von außen einfach nicht so aussieht. Aber genau, ich muss natürlich nicht an meinem Laptop sitzen und meinen Monitor anstarren, wenn es eigentlich darum geht, über etwas, dass ich vielleicht irgendwie ein Problem habe mit einer Figur oder nicht weiß, wie geht die Geschichte an einer Stelle weiter. Und ich muss einfach nachdenken und ich muss einfach so den Gedanken ihren Lauf geben. Und das geht eigentlich am besten, wenn man sich bewegt. Da gibt es ja auch diesen Spruch, wenn die Gedanken in Bewegung kommen sollen, beweg dich selbst. Und ich finde, das stimmt wirklich, wenn man spazieren geht. Da passiert irgendwie was, das funktioniert sehr gut. Und wenn man aufs Meer gucken kann man ja in Mainz leider nicht, aber gut, immerhin auf den Rhein, dann sitzt man da
und auf den Rhein.
Und dann finde ich immer witzig, wenn Leute sagen, was machst du denn? Du machst ja gar nichts. Und ich, doch, doch, ich arbeite. Und es stimmt auch wirklich, sieht nur nicht von außen so aus. Ja.
Ja, das ist aber auch, glaube ich, eine sehr deutsche Geschichte, dass man sagt, ey, der bewegt sich nur, die bewegt sich nicht oder guckt nur ins Leere, ne? Mhm. Die ist faul. Nein, ist ein Teil, also Nachdenken ist auch Arbeit, das ist tatsächlich so. Solange man irgendwann auch wieder ins Aktive reinkommt. Genau. Sonst mögen die anderen doch recht haben. Sehr schön. Dann kommen wir langsam zum Ende. Ich hätte da noch eine Frage an dich. Hättest du denn Tipps für angehende Autoren, Brettspielautoren? Also Es gibt ja einige von
also
uns.
Also hast du Tipps immer für Phil.
Genau, richtig. Einige von uns träumen ja mal davon, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Unter anderem ich. Also ich frage für einen Freund. Ja, ja. Und
ich bin auch nur die Stimme aus dem Off.
Vielen Dank. Die ganze Zeit sagt er nichts und dann kommt er mit der Keule wieder voll in den Rücken hier.
Damit beweise ich, dass ich noch da bin.
Ja, also du kannst ja deinen Freund erzählen. Ich bin tatsächlich ganz beeindruckt davon, weil ich jetzt öfter mit Lookout zusammen auf eben, jetzt habe ich Conventions, genau, auf Conventions oder doch eben Messen sein durfte und dann auch gemerkt habe, wie das funktioniert, wenn Leute auf sie zukommen mit Prototypen oder wenn sie von irgendwoher Prototypen haben und sagen, okay, den haben wir uns ja noch nicht angeguckt, den müssen wir uns noch angucken. Und ich weiß nicht, ob das bei allen Brettspielverlagen so ist. Ich kann jetzt nur von Lookout sprechen, dass sie wirklich sich intensiv mit diesen Prototypen, die ihnen zugeschickt werden, beschäftigen, das immer besprechen und auch da immer so ganz offen sind, sich die anzugucken. Es ist bei ihnen natürlich wichtig, dass das so insgesamt in ihr Portfolio passt. Ja. Aber das ist ja klar. Aber sobald sie denken, das passt, gucken sie sich das an. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie sogar manchmal Sachen sich angucken, wenn sie im ersten Moment nicht wissen, ob es schon passt. Also ich habe noch nie erlebt, dass sie von Anfang an was irgendwie abgelehnt hätten oder zu jemandem ablehnend gewesen wären. Also das vielleicht so als Tipp, dass man nicht so Angst haben muss, auf SpielemacherInnen zuzugehen. Ich kann es jetzt nur von Lookout sagen, dass sie da auf jeden Fall ganz respektvoll und offen mit umgehen. Und ich habe auch mal von ihnen erzählt bekommen, dass sie ein Spiel ganz toll fanden, aber einfach gesagt haben, es passt nicht bei uns rein. Es wäre einfach komisch, wenn wir das machen würden. Aber ich glaube, sie haben dann sogar Tipps gegeben, wo man halt gut hinpassen würde. Oder es ist, glaube ich, auch ein Spiel, das veröffentlicht wurde. Ich glaube, deswegen haben sie es mir auch erzählt. Also ich kann da wirklich nur Positives von berichten, von was ich da so hinter den Kulissen mitbekommen habe von diesem Brettspielverlag. Ganz viel Herzblut auch auf jeden Fall drin und ja, viel Respekt auch vor allen Menschen, die auf sie zukommen mit Ideen. Ja.
Dann mache ich das mal irgendwann.
Du meinst deinen Freund.
Ja, genau, richtig. Meinem Kumpel sage ich das jetzt. Also Phil, wenn du das später hörst. Nein, also ich habe tatsächlich noch nichts, aber es ist nach wie vor etwas, wo ich mir sage, so, es wäre schon schön, mal ein eigenes Spiel zu entwickeln. Sehr schön. Hast du denn noch etwas, was du uns erzählen möchtest, Feli? Ich meine, also, du arbeitest ja auch noch im Digitalen. Und da arbeitest du ja auch an verschiedenen Spielen. Vielleicht magst du uns da einen kurzen Einblick geben.
Also das Spiel von Totally Not Aliens, das heißt All Quiet in the Trenches, das ist dieses Jahr rausgekommen. Das ist ein Antikriegsspiel, also nichts für Kinder. Das ist ab 16. Und genau, das kann man auf Steam runterladen und ist auch in dem Sinne ähnlich wie Epi. Man muss immer entscheiden, was man macht. Und man hat immer mehrere Möglichkeiten. Und jede Entscheidung, die man fällt, wirkt sich auf das aus, was als nächstes passiert. Und also man leitet eine Truppe von Soldaten und will einfach so durch die Situation kommen, so gut es geht. Und hat natürlich widrige Bedingungen. Und es ist sehr komplex, also daher auch dieses Anfängliche, dass ich viel zu viel Text erstmal für Epi 1 geliefert habe, weil, wie gesagt, jede Entscheidung sich wirklich auswirkt auf alles, was danach kommt. Also auch jeder Soldat, jede Soldatin hat eine eigene Backstory und hat verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten. Und je nachdem, wie ich mit dieser Figur umgehe, wird sie sich anders entwickeln und auch andere Dinge sagen, als sie sonst zu mir sagen wird. Also ja, sehr komplex und so angelegt, dass man es eigentlich halt immer wieder spielt. Man kriegt auch jedes Mal eine andere zusammengewürfelte Truppe und kann jedes Mal eine andere Erfahrung dann haben. Natürlich gewinnt man nie in dem Sinne, weil es ist ja ein Antikriegsspiel. Aber ja, es ist, glaube ich, sehr berührend und sehr involvierend und soll es ja auch sein. Genau. Und ansonsten schreibe ich für die TU München für ein internationales Projekt. Da geht es darum, man schlüpft in die Rolle von Wissenschaftlerinnen, also wirklich nur weibliche Wissenschaftlerinnen, weil es auch genau darum geht. Es geht darum zu erfahren, was für Probleme haben die auf ihrem Weg, wenn die diese Karriere einschlagen. Und Genau, man muss auch immer entscheiden, also auch da eigentlich ähnlich. Am Anfang sind es ganz kleine Entscheidungen, du kommst zum ersten Mal in den Hörsaal, du hast gerade angefangen zu studieren, wo setzt du dich hin? Kannst entscheiden, setzt du dich ganz nach vorne, ganz nach hinten, in die Mitte zu ein paar Leuten. Und auch da wirkt sich die Entscheidung eben auf deinen weiteren Weg aus. Und es sind dann aber auch später schwierigere Entscheidungen und auch schwierigere Themen, die angeschnitten werden, weil, wie gesagt, soll wirklich auch ernsthaft sensibilisieren, soll auch Spaß machen, aber soll auch wirklich sensibilisieren und soll angewandt werden können dann zum Beispiel in einem ganz normalen Seminar in der Uni, wenn dann, wie gesagt wird, so, wir wollen jetzt mal alle zusammen dieses Spiel spielen, weil wir wollen mal alle zusammen über diese Themen sprechen und dann kann man das, das ist einfach dann auch im Webbrowser, kann man das dann spielen. Und dann, die Idee ist, dass man ins Gespräch kommt. Deswegen nennen wir das Play and Discuss. Also Spielen und Diskutieren ist quasi das Genre, das dafür erfunden wurde. Und genau, es wurde auch schon mehrfach getestet und funktioniert auch wirklich gut. Also erstaunlich ist, wie Menschen dann auch anfangen, von eigenen Erfahrungen zu berichten. Und die Kommilitonen und Kommilitoninnen sagen, wow. Ja, entweder sagen sie dann, okay, das ist bei mir genauso und dann eben auch ins Gespräch kommen. Oder eher die männlichen Kommilitonen sagen dann halt oft, boah, ich hatte keine Ahnung, dass das so ist, das ist bei mir nicht so. Ja, und dass so eben diese Themen hoffentlich auch einfach besser werden und alle sensibilisiert werden, was hoffentlich zu einer besseren, zu einer Verbesserung der Gesamtsituation führt. Also ein sehr tolles Projekt, wie ich finde. Und da bin ich auch ganz, ganz happy, da an Bord zu sein und da die Geschichten und Dialoge schreiben zu können.
Klingt super interessant. Also wirklich die Situation, also die Kommilitonen in diese Situation reinzubringen und dann eben die das durchleben zu lassen.
Genau. Genau. Ja, ich glaube, dass es auch wirklich einfach nochmal anders etwas vermitteln kann, was sie vielleicht so auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört haben, aber es so selbst zu erfahren, indem man in eine Figur schlüpft, das, ich glaube, das wirkt nochmal ganz anders und ich glaube, das
ja. Ist halt auch näher, ne? Also ich meine, das eine erzählt zu bekommen ist das eine, oder es quasi als Dritter oder sogar Vierter zu, also quasi nebenher zu erleben. Das vergisst man relativ schnell, aber wenn man quasi dann doch reinkommt, beziehungsweise involviert ist, dann geht man da, kriegt man dann plötzlich eine andere Perspektive drauf. Ja. Klingt nach einem sehr interessanten Projekt.
Ja, ist noch nicht öffentlich, wird aber auch irgendwann öffentlich gestellt. Also das würde ich dann auch auf jeden Fall auf meinen Kanälen sofort kommunizieren, weil ich das, genau, soll dann eigentlich jedem und jeder zur Verfügung stehen, wenn es dann öffentlich ist. Genau, im Moment ist es noch so in der Testphase.
Sehr schön. Dann, außer du hast noch ein paar Fragen, Basti, würde ich langsam die Folge schließen wollen.
Ja, nee, so weit. Ja, ich bin heute nicht so redegewandt.
Naja, mit dem hohen C.
Ja, genau. Das ist mein Vitamin C. Nein, ja. Quatsch.
Auf welchen Kanälen kann man dir denn folgen, Feli?
Also ich bin auf Instagram einfach mit meinem richtigen Namen, also Felicitas Pommerening. Genau, und ich bin auch immer noch auf Facebook, wobei ich das Gefühl habe, es schläft langsam ein, also irgendwie bei allen und auch bei mir. Genau. Und sonst, ich habe auch noch eine Website, auch einfach felicitaspommerening.de oder felipommen.de mit 2 M. Die pflege ich auch noch, so gut es geht. Wobei ich da, das war von Anfang an immer nur eine Seite, wo ich nur meine Romane und jetzt auch Epi draufgebracht habe. Also da findet man zum Beispiel jetzt nicht das Computerspiel oder die Sache, die ich für die TU mache. Genau, habe gerade erst drüber nachgedacht, dass ich das mal ändern müsste, aber dafür müsste ich die ganze Website so anfassen. Aber ja, wird vielleicht auch mal ein Projekt.
So gleich mal das, gefolgt.
Ich wollte gerade sagen, nee, dann, wir können auch das gerne verlinken. Also Instagram werden wir auf jeden Fall verlinken und wenn du magst, auch noch die Webseite.
Ja, gerne.
Damit unsere Hörer und Hörerinnen da auch sich informieren können. Sehr schön. Feli, vielen, vielen lieben Dank. Mir hat es total Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Selbstverständlich. Jetzt haben wir auch etwas mehr gelernt hinter den Kulissen von Epi und eben auch auf ein besseres Verständnis darüber, wie es denn ist, ja, Spieleautor zu sein oder Autorin zu sein. Und das bei Lookout. Ja. Wir werden sicherlich noch andere noch einladen, wo man noch gucken, wie es bei den anderen Verlagen ausschaut.
Ja, ich bin tatsächlich auch neugierig, ja. Es gibt bestimmt Unterschiede, klar.
Ja, aber ich glaube, auch da, ne, die Communities der Spielenden und der Verleger, die ist, die, man kennt sich untereinander, glaube ich.
Ja, stimmt.
Und die sind auch aus dem selben Holz geschnitzt.
Ja.
Damit Phils Freund auch weiß, wo er die Seite abgeben muss.
Vielen Dank.
Ja.
Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Ja, ich bedanke mich auch.
Und würde dir, Feli, wenn du magst, die letzten Worte überlassen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, dass, ja, vielleicht hat ja jetzt die eine oder der andere zu Epi gefunden oder wird noch jetzt dorthin finden und ist neugierig geworden. Das würde mich natürlich total freuen. Ja, ich wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Spielen und Lesen. Und ja, bin auch immer gerne irgendwo, ich habe ja schon ein bisschen erzählt, Lesungen, Präsentationen. Also wenn jemand irgendwie zum Beispiel auch, ne, ich komme auch in Schulen oder in jede Form von, ob es jetzt ein Spieleladen ist oder ein Bücherladen, letztens war ich in der Bibliothek. Also ich finde es immer toll, dann irgendwo Epi präsentieren zu können, weil es auch immer schön ist, dann sofort zu sehen, wie die Kinder reagieren, und es ist immer ein ganz tolles Erlebnis. Mache ich auf jeden Fall gern. Also gerne auch einfach mir schreiben, wenn jemand da Interesse hat. Und sonst, ja, vielleicht bis bald, vielleicht hört und sieht man sich woanders nochmal. Ja.
Wie auf jeden Fall.
Schön, dass beide nicken.
Ja, und keiner sieht.
Keiner sagt was.
Na, dann vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja. Tschüss.